Das hat mein Sohnemann schon aufgefüllt. Das war eigentlich noch nicht der Plan. Genau, dazu kommen wir später noch. Yes, sehr schön. Wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Wir als Familie, wir sind ja Missionare von Österreich, für Österreich unterwegs. Die meisten von uns kennen, die meisten von euch kennen uns, aber die, die uns noch nicht kennen, wir sind Familie Urschitz. Wir sind mit der Liebenzeller Mission hier in Österreich unterwegs und dürfen ein Projekt mit dem Namen MOVE aufbauen, wo wir vor allem in der jungen Generation und vor allem im sportmissionarischen Bereich Leute mit dem Evangelium erreichen wollen. Und wir waren schon öfter hier zu Besuch, ist der Samira ihre Heimatgemeinde. Und ich möchte euch heute Morgen einfach drei so Dankesanliegen und drei so Gebetsanliegen mitgeben, wo ihr einfach gerne mit uns mitbeten dürft für die nächsten Wochen und Monate. Zuerst mal drei Dankesanliegen. Gebet ist, glaube ich, das Größte, was ein Mensch für einen anderen Menschen tun kann. Und deswegen vielen, vielen Dank, wenn ihr uns da auch einfach im Gebet unterstützt und einfach uns da auch immer wieder mittragen dürft. Drei Dankesanliegen. Zum einen, es wurde schon gesagt, die Geburt von unserem Sohnemann Nelito Rome ist am 4. Juni zur Welt gekommen und ist echt alles gut gegangen. Und wir sind dankbar, dass er auch gut schläft und auch gut trinken darf. Muss ich da noch was einschalten oder geht's nochmal? Warte, ich schau nochmal. Ah, jetzt blinkt's. Ja, sonst musst du, glaube ich, du weiter klicken. Warte, ich probiere nochmal. Jetzt geht's. Genau, sehr schön. Genau, so ein zweites Gebetsanliegen. Bei unserem letzten Besuch haben wir schon davon erzählt, dass wir ein Jüngerschaftsprogramm starten. Es nennt sich Impact, wo junge Leute nach Salzburg kommen dürfen, wir mit ihnen intensiv Jüngerschaft machen, aber sie auch in verschiedene missionarische Projekte hier in Salzburg integrieren wollen. Und es war beim letzten Mal war das noch ein großes Gebetsanliegen, dass wir da Leute finden. Da haben sich jetzt zwei Bewerber gefunden oder wir haben auch schon zwei Zusagen ihnen gegeben. Die werden ab Herbst 24 hier nach Salzburg kommen. Das ist auch ein sehr großes Dankesanliegen. Und dann noch das Letzte, unsere Fußballcamps, die im Sommer wieder stattfinden werden. Da machen wir immer große Fußballcamps. Mit um die 300 Kinder hatten wir letztes Jahr dabei und da haben wir jetzt schon für dieses Jahr schon über 350 Anmeldungen. Wir werden es dieses Jahr auf zwei Wochen aufziehen und unser Gebet ist so, dass wir 500 Kinder dort erreichen werden, wo 90-95% eigentlich noch nichts von Jesus gehört haben. Ich habe da auch hinten ein paar Flyer aufgelegt, die darf man sich dann da gerne mitnehmen. Und ein Gebetsanliegen kommt eigentlich relativ gleich mit dem Dankesanliegen. Zum einen einfach für uns jetzt als Familie zu beten, dass wir jetzt mit dieser Umstellung gut klarkommen und da einfach die Ministry, Familie und Alltag alles gut unter einen Hut bringen und es einfach auch wirklich zur Ehre Gottes leben dürfen. Vor allem, weil jetzt in den nächsten zwei, drei Monaten schon sehr viel auf uns zukommen wird. Dann auch für das Impact-Programm, das im Herbst 24 dann losstarten wird. Dafür kann man einfach beten jetzt noch für die ganzen Vorbereitungen, für das Jüngerschaftskonzept, aber auch, dass wir einfach für sie hier ein gutes Rahmenprogramm schaffen können und sie wirklich dieses Jahr zur Ehre Gottes leben dürfen und einfach ihrem Glauben gesteckt werden, geprägt werden und ganz neu von Jesus begeistert werden dürfen. Und dann eben auch für die Sommercamps, die jetzt im Sommer wieder stattfinden. Diesmal wird es eben, wie gesagt, auf zwei Wochen aufgeteilt sein. Eine Woche nur in Salzburg und dann eine Woche nochmal in Salzburg und in Bürmoos. Eigentlich hätten wir es gerne in Freilassing gemacht, aber da haben wir leider die Plätze nicht bekommen. Deswegen findet dann nochmal die zweite Woche auch in Salzburg statt. Und da kann man einfach gerne dafür beten, dass wir noch genug Mitarbeiter kommen für so ein großes Camp. Es ist sehr viel Organisatorisches notwendig, aber natürlich auch viele, viele helfende Hände. Und da dürft ihr gerne einfach noch mitbeten, dass wir genug Mitarbeiter bekommen und auch die Finanzen sich dann noch alles abdeckt. Genau, das ist einfach so ein paar Gebetsanliegen. Wir freuen uns, wenn ihr da einfach gerne mit uns mitbetet. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt zu unserem Dienst, zu unserer Arbeit, dann kommt gerne nach dem Gottesdienst auf uns zu. Oder wenn ihr gerne auch unseren Rundbrief haben wollt, dann dürft ihr euch da gerne bei uns melden. Und jetzt dürfen wir dann in die Predigt hineinstarten. Bevor wir los starten in das Thema, habe ich noch eine Challenge vorbereitet. Da brauche ich einen Freiwilligen, der gegen mich hier ins Dosenwerfen antritt. Ich habe leider keinen Preis, es geht nur um die Ehre, aber wer traut sich gegen mich im Dosenwerfen anzutreten? Einfach einer, der sich traut, nach vorne kommen. Also ich bin auch kein Experte. Also, hier mit dem Tennisball. Sagen wir, Nein. So, das weiter nach hinten. So. Ein Schuss, schauen wir mal, wie viel du triffst. Okay, nicht schlecht. Bis auf 2 Stück alle getroffen, oder? Aber ich will mal sagen, das war der Aufwärmschuss. Jetzt sind wir vorbereitet. Und jetzt nochmal das Ganze. Ich muss dich erst vorbereiten, jetzt bist du aufgewärmt. Ich bin ja der Profi. So, von hier, bist du Rechtshänder oder Linkshändler? Na, mach's jetzt mit dem Linken. Okay, jetzt zählt dann. Das erste war jetzt Probe, jetzt zählt. Au, 3 Stück. Aber auch noch gut. Ja, wir sind durch. Dann darf ich jetzt mal probieren. Ich nehme natürlich auch einen Tennisball. Ja, bisschen mehr. Ihr habt schon gehört, ein paar unfaire Partie. Das ist das Thema, um das es heute gehen soll. Weißt du, was du gedacht hast? Hey, ist es jetzt fair hier? Muss da nochmal werfen? Ich habe doch eigentlich fast alle getroffen, war eigentlich alles so richtig. Und dann kommt er mit dem großen Ball. Das ist doch nicht fair. Und das soll das Thema auch heute sein. Gott ist nicht fair. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ein großer Fußballfan. Ich habe am Freitag das Eröffnungsspiel von der EM schauen dürfen. Deutschland gegen Schottland. 5:1 haben die Deutschen die Schotten vom Platz weggefegt. Und ich habe mir dann so gedacht, eigentlich ist es doch nicht fair. Wir als Österreicher, wir haben nicht so gute Spieler wie die Deutschen, wie so ein Musiala, wie so ein Florian Wirtz. Und dann haben die Deutschen auch so eine leichte Gruppe da mit Ungarn und Schottland. Und wir Österreicher sind da mit den Holländern, mit den Franzosen und haben nicht so gute Spieler wie die. Das ist doch nicht fair. Ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Hey, das ist doch nicht fair, dass das ausgerechnet mir passiert. Hey, das ist doch nicht fair, dass der stärker oder sportlicher ist als ich. Hey, das ist doch nicht fair, dass der mehr Geld verdient als ich. Das ist nicht fair. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gedacht oder erlebt hast. Also ich habe das schon ganz oft in meinem Leben gedacht oder auch erlebt. Hey, das ist doch nicht fair. Ich werde ungerecht behandelt. Vieles, was wir erleben, finden wir nicht fair. Können wir nicht verstehen. Vielleicht eine plötzliche Krankheit. Ein schwerer Verlust in der Familie oder im Freundeskreis, finanzielle Nöte, ungerechtes Behandeln in der Schule oder auf dem Arbeitsfeld. In unserem Leben passieren immer wieder Dinge, die wir nicht verstehen können, die uns so unfair erscheinen. Und man stellt sich vielleicht auch die Frage, hey, ist Gott in dem Ganzen überhaupt noch da? Ist Gott überhaupt noch fair? Wenn Gott tatsächlich fair ist, warum scheint es dann oftmals scheinbar schlechten Menschen so gut zu gehen und guten Menschen oft so schlecht zu gehen? Also wenn Gott tatsächlich fair ist, warum unternimmt er dann nichts gegen all diese Ungerechtigkeit in dieser Welt? Gegen all diese Ungerechtigkeit in der Ukraine? Gegen all diese Ungerechtigkeit im Gazakrieg? Also es scheint also logisch zu sein, dass Gott entweder unfair ist oder machtlos ist. Unfair ist oder machtlos ist. Auch wenn wir einen Blick in die Bibel hineinwerfen, da finden wir viele unbeantwortete Schmerzensschreien. Das Leben von Hiob war voller Leid. Und er war Gott trotzdem immer wieder treu und trotzdem hat er so viel Leid in seinem Leben erfahren müssen. Auch die Jünger Jesu, da lesen wir, die durch so viel Leid durchgehen mussten und die viele von ihnen am Märtyrertod gestorben sind. Warum lässt Gott es immer wieder zu? Wenn du über das Leid in deinem eigenen Leben oder auch in deiner unmittelbaren Nähe nachdenkst, stellst du dir vielleicht die gleiche Frage. Wo ist Gott, wenn das Leben so unfair erscheint? Wenn wir verletzt und im Stich gelassen sind, zutiefst enttäuscht sind? Dann kommen solche Fragen immer wieder. Und wir werden Gottes Perspektive auf manche Dinge nie ganz verstehen können. Vor allem, wenn es um das Thema Leid und Schmerz geht. Aber wir können das betrachten, was wir über Gott wissen dürfen. Und wenn wir verletzt, frustriert irritiert sind, dann dürfen wir immer wieder den Blick in die Bibel werfen, die voller Wahrheiten Gottes sind und die uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und ich möchte euch da zwei Wahrheiten immer wieder mitgeben, die wir ins Gedächtnis rufen, wenn wir so verwirrt und irritiert sind. Das erste, hey, jeder von uns ist Gott wichtig. Und wenn wir leiden, dann leidet Gott mit. Wenn wir leiden, dann leidet Gott mit. Gott wurde selbst Mensch in der Person von Jesus Christus. Er war ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Das heißt, er wurde uns ganz nahe und hat alles gefühlt, was wir gefühlt haben. Und er kennt unseren Schmerz. In Matthäus 9, Vers 36, da lesen wir von Jesus und seinem tiefen Mitgefühl gegenüber den Menschen. Ich lese es mal vor, Matthäus 9, Vers 36. Als Jesus die vielen Menschen sah, die ihm nachliefen, hatte er großes Mitleid mit ihnen. Sie waren hilflos und verängstigt, ohne Ziel und ohne Hoffnung. Sie waren wie Schafe ohne ihre Hirten. Dieses Wort Mitgefühl oder Mitleid, welches hier an der Stelle steht, bedeutet im griechischen Urtext so wie tiefes Mitgefühl, aus dem tiefsten Inneren heraus. Und das heißt, hey, Jesus spürt in seinem tiefsten Inneren, was die Menschen damals gefühlt haben. Wenn du leidest, dann leidet Gott mit dir mit. Ich durfte ja vor ein paar Tagen wieder Papa werden. Es war genial, so ein kleines Wunder in der Hand zu halten und einfach zu sehen, wie das auf einmal in der Welt ist. Und manchmal ist dann so, dass so ein kleines Baby einfach aus dem Nichts anfängt zu schreien. Und du bist dann als Papa oder als Eltern dann hilflos und du weißt nicht, was los ist. Und du fühlst diesen Schmerz rein körperlich nicht, aber mit deinem Herzen leidest du mit diesem kleinen Baby mit. Aus dem tiefsten Inneren. Und so ist es auch bei Gott. Wenn wir leiden, dann leidet Gott mit. Und die zweite Wahrheit, die wir über ihn immer wieder in Erinnerung rufen dürfen, ist, dass er in unserem Leid immer wieder trösten möchte. Gott möchte uns trösten, unser Tröster sein. Jesaja 49, Vers 13. Jauchze Himmel, freue dich Erde, jubelt ihr Berge, denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Elenden erbarmt. Oft ist schon nur das bloße Wissen, dass er da ist, ein so unglaublicher Trost. In schweren Momenten, so geht es bei mir zumindest, wenn ich weiß, ich bin nicht alleine, dann ist es schon mal enormer Trost. Allein die Gegenwart eines lieben Menschen in schweren Zeiten kann schon mal so eine Stütze sein, so eine Hilfe sein. Und es gibt keinen Gott, der uns mehr liebt, der uns näher ist als der Gott der Bibel. In allen Religionen zeigt sich Gott als ein ferner, unnahbarer, unantastbarer Gott. Aber der Gott der Bibel, der ist immer da, ganz besonders, wenn wir leiden. Und wir finden in der Bibel viele Psalmen, viele davon, die König David geschrieben hat, Lieder und Gedichte, in der er zu Gott ruft, seinem Befreier, seinem Schutz und seinem Zufluchtsort. Und Gott möchte, dass wir uns seiner Gegenwart immer wieder bewusst sein dürfen, dass wir in ihm Trost finden, in der Tatsache, dass er da ist, dass er um uns sorgt und dass er gegenwärtig ist. Ja, manche Menschen, die neigen oft dazu, wenn sie irgendwie was Unglückliches, was Schlechtes in ihrem Leben erfahren haben, dass sie Gott damit konfrontieren und dass sie sozusagen einfach Gott auf die Seite schieben. Und vielleicht hast du auch solche innere Kämpfe, wo du Zweifel hast, wo du Sorgen hast, wo du Ängste hast, wo du vielleicht auch Wut in dir hast. Was machst du mit dem? Bist du dann verbittert oder gehst du damit zu Gott? Gott möchte, dass wir auch in unseren Ängsten, in unseren Sorgen, in unseren Zweifeln zu ihm kommen dürfen. Wir verstehen vielleicht nicht immer dieses Warum etwas passiert in bestimmten Situationen. Aber Gott macht immer das Beste daraus. Und egal, ob du jetzt irgendwie schon lange mit Jesus unterwegs bist, ob du Christ bist oder kein Christ bist, schwere Momente, die kommen immer wieder und oft unvorhersehbar, unvermeidbar. Aber es macht einen brutalen Unterschied, ob wir durch solche schweren Momente alleine gehen oder ob wir Gott an unserer Seite haben. Egal, wo du gerade bist, egal, was du gerade empfindest, dieses Wer bei dir ist, ist so entscheidend. Und ich bin so dankbar, dass ich wissen darf, durch schöne Momente, aber auch durch schwere Momente, dass ich nicht alleine gehen muss, sondern dass ich weiß, wer an meiner Seite ist. man muss nicht alles verstehen, um an etwas zu glauben. Man muss nicht alles verstehen, um an etwas zu glauben. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren mit meiner Frau verheiratet und ich liebe sie über alles. Aber es gibt immer wieder so Situationen, wo sie Sachen macht oder Sachen sagt, die ich einfach nicht verstehe. Und das ist auch okay. Weil bei meinen Eltern zu Hause gibt es im Bad gibt's so ein Schild, da steht, Frauen versteht man nicht, man liebt sie. Frauen versteht man nicht, man liebt sie. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann finden wir keinen Vers, wo es heißt, dass wir Gott immer verstehen werden. Aber die Bibel ist voll von Versen, wo es heißt, vertraut auf mich, vertraut auf den Herrn. In der Bibel heißt es immer wieder, dass wir Gott vertrauen sollen, vertrauen dürfen. Jeremia 17, Vers 7. Heißt es, gesegnet ist der Mann, gesegnet ist die Frau, die auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Hans-Peter Reum, bekannter Prediger aus Österreich, hat mal gesagt, manchmal, da stillt Gott den Sturm in unserem Leben. Und manchmal, da stillt er unser Herz mitten in diesem Sturm. Und ich glaube, dass wir oft viele Stürme in unserem Leben haben, die wir gar nicht bewusst sind, wo uns Gott davor bewahrt. Von dem Wissen, dass er da ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage meistens ganz schnell, wenn mir irgendwas Schlechtes passiert, warum muss das denn ausgerechnet mir passieren? Aber ganz selten, wenn mir was Gutes passiert, warum muss es ausgerechnet mir passieren? Also bei guten Sachen dürfen wir auch immer wieder dankbar sein. Wir sehen oftmals nur die schlechten Sachen und sind uns gar nicht bewusst mit so viel Guten, was uns Gott immer wieder segnet und in unser Leben hineinbringt. Weil die Wahrheit ist, dass wir auch viel Gutes erleben. Und Gott sei Dank bekommen wir bei Gott nicht immer das, was wir eigentlich verdienen. Wenn ich auf der Autobahn fahre, dann fahre ich ganz gerne immer so auf der linken Spur, konstant meine 130. Ich mag da nicht immer rechte Spur, dann überholen, einordnen, sondern fahre ich lieber einfach auf der linken Spur, ganz gemütlich meine 130. Und manchmal kommt dann so ein Raser von hinten, der dann Lichthupe gibt und anfängt zu drängeln und dann fahre ich halt doch genervt rüber auf die rechte Spur und reg mich über den auf. Und in ganz besonderen Momenten, wenn dann so wieder so ein Drängler kommt, ich auf die rechte Spur rüberfahre, rast er an mir vorbei und in dem Moment wird er dann geblitzt. Und ich denke mir, yes, yes, du bekommst genau das, was du verdient hast. Du bekommst genau das, was du verdient hast. Ich weiß nicht, ob du solches Denken auch kennst. Solche Begegnungen, ja, selber schuld. Das ist genau das, was du verdient hast. Dieses Denken, das kommt immer mehr in unsere Gesellschaft. Jeder soll das bekommen, was er verdient hat. Das ist fair, das ist Fairness. Dieses Karma-Denken. Karma kann man mittlerweile überall verfolgen. Es kommt immer mehr nach Europa. Du findest es in Filmen, du findest es in sozialen Medien. Bei Jugendlichen der Schule ist es voll, überall. Karma bedeutet, jeder bekommt das, was er verdient hat. Und Karma kommt aus dem altindischen Sanskrit und bedeutet so viel wie Wirken und Tat. Und dahinter versteckt sich ein Weltbild des Hinduismus. Und es ist ein Sammelbegriff für alles, was ein Mensch sagt, denkt oder tut. Es wird gesammelt auf seinem Karma-Konto. Das heißt, an einem Guten, alles Gute und alles Schlechte in deinem Leben sammelst du laut der hinduistischen Lehre auf diesem Karma-Konto. Und im Hinduismus hat man nicht nur ein Leben, sondern viele Leben hintereinander. Das heißt, du wirst reinkarniert. Wirst wieder sozusagen zum neuen Tier oder zum neuen Menschen geboren. Und je nachdem, wie gut oder wie schlecht du gelebt hast, kommst du dann entweder als Heuschrecke oder als Kuh oder als neuer Mensch wieder auf die Welt. Jeder bekommt das, was er verdient. Wenn das wirklich stimmt, dann hat es folgende Konsequenz. Alles, was ich jemals sage, denke oder tue, sammle ich auf mein Karma-Konto ein. Ich habe das mal versucht, mit diesen 4 Gewinnen zu verdeutlichen. Und sagen wir, alle roten Punkte, das sind so alle guten Sachen, die wir tun, und alle blauen Sachen sind so die schlechten Sachen. Wenn wir jetzt vielleicht mal irgendwie ein Kompliment unserer Frau geben, dann kriegen wir einen Pluspunkt. Wenn wir mal wieder den Müll rausbringen, gibt es Pluspunkte. Wenn wir irgendwie freundlich auf der Arbeit sind, dann gibt es Pluspunkte. Aber natürlich gibt es auch Minuspunkte. Für alles Schlechte, was wir tun, wenn wir irgendwie jemanden schlecht anschnauzen, wenn wir irgendwelche schlechten Gedanken haben, wenn wir Sünde in unserem Leben machen, kommen Minuspunkte. Und man merkt, Karma kennt keine Barmherzigkeit. Karma kennt keine Gnade, sondern ist knallhart. Jeder bekommt das, was er verdient hat. Und es kann super anstrengend sein. Und es ist echt nicht einfach. Und du musst super viel leisten. Du musst immer schauen, dass dein Karma-Konto nicht ins Negative geht, sondern im Positiven bleibt. Und du musst die ganze schauen zu leisten. Bin ich noch gut genug? Mache ich noch genug? Muss ich mehr machen? Und wenn man mal so richtig missbaut, wenn man mal so einen richtigen großen Fehler gemacht hat, gibt es natürlich viele Minuspunkte. Und man hat das Gefühl, man hat eigentlich gar keine Chance mehr, dieses Konto wieder auszugleichen. Man hat es in seinem Leben eigentlich verbockt und es gibt kein Zurück mehr. Und die gute Nachricht, die ich dir einfach heute Morgen mitgeben möchte, Gott ist nicht fair. Wir können Gott so dankbar dafür sein, dass er nicht immer uns das gibt, was wir eigentlich verdient hätten. Wenn es um unsere Sünde geht, ist Gott, Gott sei Dank, nicht immer fair. Im Psalm 103, die Verse 10 bis 12, da heißt es, er bestraft uns nicht für unsere Sünden und er behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Das ist die gute Nachricht. Gott ist nicht fair. Bei ihm bekommt nicht jeder, was er verdient hat. Bei ihm kommt es nicht auf unsere Leistungen, was du leistest, sondern was er für uns am Kreuz geleistet hat. Er ist ein Gott der zweiten Chance. Und egal wie groß unser Mist ist, egal wie groß der Fehler in unserem Leben ist, Jesus ist größer und er möchte mit uns in Beziehung leben. Und der Christentum und der Hinduismus, die haben eins gemeinsam. Auch wir glauben an eine Wiedergeburt. Jedoch eine ganz andere Wiedergeburt. Eine Wiedergeburt, die nicht auf Leistung beruht, sondern eine Wiedergeburt, die auf Gnade beruht. Römer 10, Vers 9. Das ist der Unterschied zu Jesus, zu allen anderen Religionen. Weil du es dir nicht verdienen kannst, nicht verdienen musst, sondern weil es ein Gnadengeschenk Gottes ist. In unserer Welt ist so, dass die meisten Menschen leisten, um Anerkennung, um Liebe zu bekommen. In Christus sind wir geliebt. Deswegen dürfen wir leisten. Das ist ein krasser Unterschied. Leben aus der Gnade Jesu heraus. Das ist ein unglaubliches Geschenk, das wir uns immer wieder neu bewusst machen dürfen. Ich bin mal nach einem längeren Arbeitstag nach Hause gegangen. Meine Frau hat mich in der Früh abgeliefert und ich habe meinen Geldbeutel zu Hause vergessen und ich hatte auch kein Fahrrad dabei. Das heißt, ich musste zu Fuß nach Hause gehen. Es waren so um die 6 Kilometer. Und ich war echt müde, ich war K.O., ich war genervt und ich hatte einfach 0,0 Bock, da jetzt 6 Kilometer zu Fuß nach Hause zu gehen. Ich bin dann so losgegangen und dann bin ich zu einer Bushaltestelle gekommen. Und dann ist in mir so ein innerlicher Kampf losgegangen. Ach, ich fahre doch jetzt einfach mit dem Bus. Das wird doch sowieso nicht kontrolliert. Die paar Stationen, das ist doch nicht wert. Und dann habe ich gedacht, eigentlich ist es doch nicht ganz richtig. Eigentlich solltest du das nicht machen. Aber ich war echt müde und hatte einfach keinen Bock. Und so ist in mir so ein Kampf losgegangen. Was soll ich jetzt machen? Der Bus ist gekommen. Ich bin an den Bus eingestiegen. Habe mich dann nicht nur heimlich hingehockt, sondern ich bin zum Busfahrer nach vorne gegangen. Ich habe gesagt, ich habe mein Geldbeutel zu Hause vergessen. Ich bin müde. Darf ich mit dir mitfahren? Und der Busfahrer hat freundlich genickt, hat gesagt, ja, setz dich doch hin. Das ist Gnade. Wenn ich bezahlen will, aber nicht kann und trotzdem mitfahren darf. Wenn ich bezahlen will, aber nicht kann und trotzdem mitfahren darf. Und wenn wir Jesus anvertrauen, ihm unser Leben anvertrauen, dann bekommen wir nicht das, was wir verdient haben, was nach Paulus in Römer 6, Vers 23 der Tod wäre. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt, heißt es doch. Das ist das, was wir verdient haben. Aber der Vers geht ja dann weiter im zweiten Teil. Gott schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben. Wir haben es vorhin auch gesungen. Zum Glück bekommen wir nicht immer das, was wir verdient haben. Aber wenn jemand das Gesetz übertreten hat, dann braucht es auch einen Preis dafür, einen Lohn dafür. Und diesen Lohn hat Jesus für uns gezahlt am Kreuz von Golgatha. Wir haben das schon so oft gehört. Wir hören das immer wieder. Aber ist uns das bewusst, unserem tiefsten Herzen bewusst, was Jesus für uns getan hat? Dieses Gnadengeschenk, das er uns da gemacht hat. Ja, Jesus ist nicht fair. Das heißt, Jesus behandelt nicht jeden gleich, aber er ist gerecht und gnädig. Und er ist ein Gott, der voller Liebe für uns ist. Und wahre Liebe kann nicht anders als zu tun, in Aktion zu sein. Wahre Liebe ist nicht nur eine fromme Theorie, nur Worte, sondern ist praktisch. Sie tut etwas, sie bewirkt etwas. Und wahre Liebe hat ihren Höhepunkt am Kreuz von Golgatha gefunden, wo Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Und dieses Ereignis möchte ich jetzt noch einfach zum Schluss noch mal kurz anschauen. Ein Ereignis, das wir schon so oft gehört haben. Ein Ereignis, das wir schon so oft gelesen haben. Aber haben wir das wirklich auch in unserem Herzen verstanden, was er für uns am Kreuz gemacht hat? Und Jesus hing dort am Kreuz und links und rechts von ihm noch zwei Verbrecher. Heißt in Lukas 23 ab Vers 32. Ich lese das mal vor. Lukas 23, Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch zwei andere Männer zur Hinrichtung geführt. Zwei Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schedel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die beiden Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Die Kreuzigung, keine Ahnung, wie intensiv du dich da schon beschäftigt hast. Das ist eine brutale Art und Weise, um zu sterben. Es kann bis zu 4 Tage dauern, bis jemand am Kreuz tatsächlich gestorben ist. Oftmals haben die Soldaten den Gekreuzigten die Beine gebrochen, als ein Gnadenakt, dass sie schneller sterben würde. Also wenn jemand so brutal hingerichtet wird, dann hat er nicht nur irgendwelche Lollis aus dem Supermarkt geklaut, sondern dann hat er sein Karma-Minus-Konto schon ordentlich aufgefüllt. Dann hat er schon was ordentlich in seinem Leben verbockt gehabt. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Einer der beiden, die mit Jesus gekreuzigt wurde, ist lästert über Jesus. Hey, bist du nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir und uns. Also er lästert zusammen mit den anderen Soldaten. Aber der andere wies ihn zurecht, ab Vers 40. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist, wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Es heißt dann weiter in Vers 42, da sagte er, Jesus, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jetzt mal ehrlich, das ist doch nicht fair, oder? Dieser Mann hat es wirklich gesagt? Hat Jesus wirklich diesen Mann, diesen Verbrecher, der eigentlich nichts mehr gut machen konnte in seinem Leben, der gefühlt alles falsch gemacht hat, dort am Kreuz einfach gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein? Hat er das wirklich gesagt? Genau das ist die Botschaft des Evangeliums. Es geht nicht darum, was wir leisten, sondern was er für uns geleistet hat. Ja, Jesus hat das bekommen, was er nicht verdient hat, damit du nicht das bekommst, was du eigentlich verdient hättest. Und hier kommt das Evangelium von Jesus voll auf den Punkt. Weil niemand hat sich den Himmel verdient. Niemand. Ich nicht, du nicht, Mutter Teresa nicht, niemand. Sondern es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und vielleicht denkst du dir, ja, das trifft vielleicht für fromme Leute zu, das trifft vielleicht für dich zu, aber doch nicht für mich. Aber dieser Mann dort am Kreuz, das war alles andere als ein frommer Mann. Das war ein Schwerverbrecher, der alles falsch gemacht hat in seinem Leben. Und er hat gar kein frommes Gebet mehr gesprochen. Er war nicht super heilig und fromm auf einmal, sondern er ist einfach ehrlich geworden vor Gott. Und das dürfen wir auch immer wieder tun, dass wir ehrlich werden vor Gott. Ihn immer wieder um Vergebung bitten, um Veränderung bitten. Und dass wir diese Veränderung, dass wir uns das nicht irgendwie kalt lässt, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, dass wir uns das einfach sagen, ja, das haben wir schon so oft gehört, ist alles schön und gut, danke Jesus, sondern dass wir uns bewusst sind, immer wieder ganz neu bewusst machen, was er für uns dort am Kreuz vollbracht hat. Ein unverdientes Geschenk. Nicht aus uns heraus, sondern aus seiner Gnade heraus. Aber es braucht immer wieder diese Entscheidung, jeden Tag aufs Neue dieses Leben mit Jesus zu leben. ja, die Welt ist nicht fair. Aber in dieser unfairen Welt möchte Gott uns immer wieder eine Perspektive geben, eine Hoffnung schenken, eine Zuversicht geben, in der wir ihm begegnen dürfen. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus, möchte danken, dass wir bei dir nicht immer das bekommen, was wir verdient hätten, sondern dass du ein gnädiger Gott bist, ein gerechter Gott bist, der mit einer unglaublichen Gnade uns immer wieder neu begegnet. Und ich möchte danken, dass du ein Gott bist, der da ist. Oftmals, wenn wir in diese Welt schauen, dann fühlen wir uns ungerecht behandelt, unfair behandelt. Wir sehen all das Leid, all den Schmerz. Und vieles davon können wir nicht verstehen. Aber wir möchten dir danken, dass du da bist. Dass du unser Tröster bist, unser Fürsprecher bist, unser Zufluchtsort bist. Und dass wir wissen dürfen, dass wir in schönen, aber auch in schweren Momenten nicht alleine gehen müssen, sondern dass wir dich an unserer Seite haben. Danke, dass du lebst, dass du der Sieger bist und dass du das auf dich genommen hast, was wir eigentlich verdient hätten. Amen.